Radio Vorarlberg.
Die Wochenzusammenfassung
von Neues bei Neustädter.
Ich sage Ihnen Mahlzeit am Freitag. Die Themen dieser Woche waren die Eigenverantwortung in Sachen Corona, die Gefahren des E-Bikes, die Zukunft des Bundesheeres und die Lage am Lehrstellenmarkt.
Die Neues bei Neustädter Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Der Coronavirus ist nach wie vor mitten unter uns. Das wurde diese Woche wieder einmal deutlich. In Oberösterreich sind seit heute wieder in 5 Bezirken die Schulen, Kindergärten etc. geschlossen. Warnungen und Appelle für Vorsicht gab es die ganze Woche täglich mehrere. Bereits am Montag haben wir in Neues bei Neustädter über die Eigenverantwortung in Sachen Corona diskutiert. Und es war wirklich bedenklich, welche Berichte die Hörerinnen und Hörer uns lieferten.
Also ich stand am Samstag beim Zollamt in Bisis und will Ware abstempeln lassen beim Österreicher Zoll. Es ist eine ziemliche Schlange gewesen und hinter mir ist eine junge Frau gestanden, also praktisch hautnah an meinem Rücken. Und dann habe ich mich umgedreht und habe höflich und anständig gesagt, würden Sie bitte Abstand halten? Und dann hat sie mir zur Antwort hier:
Ich bin mit einer Maske in ein Geschäft gegangen und beim Eingang hat mich eine Frau angesprochen, sie brauchen keine Maske mehr. Und da habe ich ihr gesagt, dass ich zur Risikogruppe gehöre. Daraufhin bekam ich die Antwort, dann musst du sowieso zu Hause bleiben.
Wir tragen die Masken vorwiegend für die Menschen, die eine Risikogruppe sind. Ich zähle mich auch zu dieser Risikogruppe. Und ich habe kein Recht zu sagen, Stock für die Schockstaube. Es ist eine Achtung, die ich meinem Gegenüber gebe, wenn ich jetzt eine Maske trage, wenn ich den Abstand nicht halten kann. Normalerweise versuche ich es genauso, dass ich sage, Entschuldigung, können Sie bitte ein bisschen von mir weggehen. Ich möchte gerne Abstand. Und es ist tatsächlich so, dass man immer wieder dann entsetzt angeschaut wird.
Soweit Erlebnisse von unseren Hörern. Empfindungen sind das eine, Infektionszahlen das andere und dann gibt es da noch die Simulation. Niki Popper von der Technischen Universität in Wien ist Simulationswissenschaftler, ist seit Beginn von Corona auch im Krisenstab der Bundesregierung. Seine Einschätzung zum Risiko, das wir momentan leben?
Ja, es ist kritisch. Wir sehen, dass es jederzeit auch wieder steigen kann. Die Lösung ist aber ein gewisses grundsätzliches Maß an Hygiene und Distanz im Zusammenhang mit von der Verwaltung und den Entscheidungsträgern einem konsequenten Testen, einem gezielten Testen, auch dort, wo wir gesehen haben in der Vergangenheit, es gibt Probleme. Und dann auch die Möglichkeit, dass man eben dann ein, zwei Wochen zu Hause bleibt. So kann man die Maßnahmen sehr lokal beschränken, zeitlich und lokal eingegrenzt eben setzen, ohne dass die Kurve wieder sehr stark steigt.
Sagt Niki Popper, der Simulationswissenschaftler von der TU in Wien. Ein großes Thema in unserer Sendung war die Maske. Hygienemediziner sind gar nicht glücklich, dass vor allem in Supermärkten die Maskenpflicht beendet wurde. Wir müssen die Maske bei uns behalten, denn die Maske hilft, sagte dazu Hans-Peter Hutter von der MedUni in Wien. Er verweist auf neueste Studien in den USA. Dort wurden Bundesstaaten mit und ohne Maskenpflicht verglichen.
Da hat man gesehen, dass in den letzten 2 Wochen die Infektionszahl um 84% zugenommen hat. In den Staaten, die das Tragen eben quasi verpflichtend macht, sind die neuen Fälle in den letzten 2 Wochen um 25% zurückgegangen. Also das ist nicht das ist nicht ein Einzelfall, diese Studie, dieses Ergebnis. Wenn man sich das genau anschaut, sieht man, es ist wirklich eine wirksame Waffe und dementsprechend sollten wir diese sehr einfach handzuhabende Maske auch tatsächlich deutlich mehr respektieren, als es im Moment der Fall ist.
Sagt Hans-Peter Hutter. Und natürlich ist man auch hierzulande leicht nervös, möchte ich mal sagen, wegen steigender Zahlen. Dazu die Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.
Ja, wir beobachten natürlich ganz genau, was passiert in unseren Nachbarregionen, was passiert in ganz Europa derzeit und was passiert in Vorarlberg. Und mir macht vor allem etwas Sorge, wenn ich mich mit den Fachleuten unterhalte, in den Spitälern, in der niedergelassenen ärztlichen Versorgung und natürlich mit den Virologen und Epidemiologen, weil uns alle bestätigen, Achtung, der Virus ist da. Es darf nicht in eine Art Sorglosigkeit ausarten, dass wir alle Maßnahmen, jeglichen Schutz einfach nur vergessen.
Sagt die Landesrätin Rüscher. Und es sind immer wieder die gleichen Tipps. Händehygiene, kein Händeschütteln, kein Umarmen, Abstand halten, und vor allem richtiges Verhalten, wenn ich Symptome spüre oder auch nur glaube, sie zu spüren. Dazu noch einmal Hans-Peter Hutter aus Wien.
da ist es wiederum, liegt es an der Verantwortung des Einzelnen, dass er sich hier noch immer so weit verhält, dass man eben, wenn es einen Krankheitsfall gibt, dass man möglichst schnell reagiert und sagt, ja, ich war mit dem zusammen, bitte, es könnte auch zu mir das Virus gekommen sein oder ich könnte auch positiv sein. Das müsste man auch ein bisschen als Rettungsschirm ins Bewusstsein hineinbringen, dass es ganz, ganz wesentlich ist, dass wenn ein Fall auftritt, dass man sehr schnell reagiert und sich meldet.
Also das ist für uns was wirklich zentrales und wichtiges Anliegen. Es darf und es soll sich jede Person testen lassen, wenn sie Symptome spürt. Dann bitte sofort die 1450 anrufen und testen lassen. Sich selbst, aber auch die eigenen Kinder. Das hilft uns am allermeisten, denn jede Infektion erkennen wir nur dann, wenn wir wirklich einen positiven Test haben. Fehlt uns dieses Testergebnis, können wir die Infektionsketten nicht beobachten. Und wir haben momentan immer noch zwischen 4% und 5% aller Testergebnisse positiv. Das Wichtigste ist, wenn man Symptome hat, lassen Sie sich testen. Die Tests kosten nichts. Und wenn jemand sagt, ich habe keine Symptome, ich möchte es jetzt trotzdem einmal wissen, dann kann er auf unserer Seite www.voralberg.at/coronatest sich anmelden für eine Testung. Kostet der PCR-Test 115 Euro, 20 Euro der Antikörpertest und man hat ein besseres Bild.
Sagt Martina Rüscher, wichtigste Anlaufstelle für uns alle in Sachen Corona nach wie vor das Gesundheitstelefon unter 1450. Also wenn ich glaube, etwas zu spüren, Gesundheitstelefon 1450, lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig. Radfahren war unser Thema am Dienstag, denn Radfahren ist mittlerweile eine ziemlich gefährliche Angelegenheit bei uns in Vorarlberg. Das berichtete uns Rudolf Salzgeber, er ist der Kommandant der Verkehrspolizei.
Die Anzahl der verunglückten Radfahrer, die ist natürlich sehr erschreckend, weil das sind jetzt im letzten Jahr waren das 675 Radfahrer, die verunglückten und davon ergaben sich 136 Radfahrer, die als Schwerverletzte eingestuft werden mussten. Das ist natürlich gesamt gesehen die Gruppe mit den meisten Schwerverletzten. Rein statistisch gesehen ist Radfahren die gefährlichste Fortbewegungsart in Vorarlberg.
Jetzt wird ja Fahrradfahren promotet. Ist das sozusagen dann die Kehrseite der Medaille?
Es ist so, oder? Das Radfahren hat sich schon gewandelt. Ich sage doch, die Einführung von den E-Bikes, Pedelecs, S-Pedelecs ist natürlich die Fortbewegungsart deutlich schneller geworden. Und was nicht zu unterschätzen ist, auch in Regionen vorgedrungen, die früher nur Exoten besucht haben. Zum Teil sind natürlich E-Bike oder Mountainbike-Fahrer in hochalpinen Geländen unterwegs und verursachen dort auch Unfälle, und zwar nicht wenig. Und diese sind in der Statistik nicht einmal umfasst.
Sagt Rudolf Salzgeber, Kommandant der Verkehrspolizei. Die Ursachen dieser wirklich bedenklichen Fahrradverletzungszahlen sind also der steigende Fahrradverkehr und auch das Elektrobike. Neue Möglichkeiten, aber auch neue Gefahren bieten die E-Bikes. Mein Gast dazu im Studio war Mario Ammann von Sicheres Vorarlberg.
Also, dass wir jetzt mehr Unfälle mit dem Fahrräder haben als wir mit dem PKW, das überrascht doch sehr. Und wir sind ja noch lange noch nicht dort, wo man eigentlich hin möchte mit den Fahrradbenutzern. Also ich denke, hier muss unbedingt was geschehen. Es ist sehr viel Konfliktpotenzial vorhanden, ganz sicher. Also wenn ich denke vom Kinderfahrrad, wo 2-3 km/h gefahren wird, bis hin zum Rennradfahrer und vielleicht das S-Pedelec, was nicht angemeldet ist, dass da viel Konflikte entstehen, ist, glaube ich, ganz klar.
Sagt Mario Ammann, Geschäftsführer von Sicheres Vorarlberg. Die Diskussion mit den Hörern brachte eine Analyse der E-Bike-Landschaft bei uns hier in Vorarlberg, die wirklich nachdenklich stimmte. Stellvertretend hier der Anruf vom Herrn Kettner.
Seit vier Jahren bin ich E-Bike-Fahrer, Mountainbike-Fahrer. Ich muss sagen, das größte Problem ist die Unerfahrenheit von den Leuten. Was da für Leute um einen anfahren, das ist einfach erschreckend. Und natürlich, oder? Mit den E-Bikes, mit den E-Mountainbikes kannst du überall rauf. Nur es ist also nicht so, dass die Geschwindigkeit allein nicht das ist, sondern es ist eigentlich das Problem, das nicht beherrschen des Gerätes und sehr, sehr oft solche, dass Leute mit Rädern fahren, die wo für sie nicht geeignet sind.
Also ich glaube, er bringt es ziemlich gut auf den Punkt, wenn er auch sagt, die Unerfahrenheit ist da mit im Spiel. Also es sind nicht nur die Wahnsinnigen. Ich glaube, dass es öfter unterschätzt wird, was da oben sich abspielt, auch der E-Bike-Fahrer selber. Und dafür sind es die fehlenden Grundkenntnisse, die hier eigentlich nicht vorhanden sind. Das fängt beim Händler an. Also zuerst einmal schauen, was brauche ich für ein Bike, dann die Grundkenntnisse einholen und dann kann ich hochfahren. Und wenn ich dann im Berg bin, muss ich mit diesen Bedingungen auch noch zurechtkommen. Wir haben vorher im Wetterbericht gehört, übermorgen soll es gewitterig werden. Und wer dann am späten Abend noch in den Berg fährt, kann man leider nicht mehr helfen.
Helfen könnte aber ein Fahrtraining. Das dauert so circa 3 Stunden. Und unter anderem bietet Lutz Schmelzinger solche Fahrkurse an. Er ist vom Aktivzentrum Bregenzer Wald in Andelsbuch.
Bei dir würde man natürlich noch über noch mehr Zulauf freuen bei den Kursen, weil oft einmal die gar nicht so gut besucht sind. Oft einmal ist es so, dass die kommen, eigentlich eh recht gut sind. Und die nicht so gut sind, oft einmal die Hemmschwelle zu groß ist, dass sie einen Kurs besuchen. Also einfach Angst haben, dass vielleicht da etwas nicht können, was verlangt wird, wobei das natürlich gar nicht der Fall ist.
Ist sozusagen die Selbsteinschätzung mangelhaft?
Die Dorn glauben, sie können super fahren, was dann nicht ganz stimmt, wenn man es objektiv betrachtet. Und andere, die schätzen sie ja vielleicht richtig ein und die können dann auch tatsächlich nicht so gut fahren.
Jetzt, wo es darum geht, wirklich auch die Fähigkeiten und die Technik zu erlernen, da stehen wir schon ein bisschen an. Und ich denke, da braucht es einfach viele Player, die hier mitmachen. Also das kann nicht nur sicheres Vorarlberg alleine sein, dass das umsetzt. Wir machen an den Schulen sehr viel, wir machen an den Kindergärten sehr viel, aber natürlich zum Glück ohne E-Bikes. Wir bieten auch E-Mountainbike-Kurse an, werden dann die paar, die wir haben, also ich sage 10, 12 Stück, werden auch gut angenommen, aber dass es wirklich die Masse, die wir hier im Land haben, abdeckt, benötigt es einen bunten Mix und da müssen sich einfach noch mehr Player mit einbringen.
Sagt Mario Ammann von Sicheres Vorarlberg. Aber es tut sich immer wieder etwas Neues und das ist erfreulich. Das zeigte nämlich der Anruf vom Herrn Tessadri, seines Zeichens Obmann vom Radclub Hart.
Nach langjähriger Skepsis bei den, sage ich mal, sportlichen Radfahrern ist auch bei uns das E-Bike angekommen. Das heißt, wir werden bald eine Sektion E-Bike gründen, weil das einfach quasi der Zeit geschuldet ist. Was wir aber auch tun, wir machen oder planen gerade einen Trainingsplatz und werden dort auch Fahrsicherheitstrainings anbieten. Wir wollen das externen zur Verfügung stellen, halt unsere Vereinsjugend, die über Jahre lange Rennsporterfahrung verfügt und technisch, sage ich mal, bestens gerüstet ist, wird dort sein Wissen oder ihr Wissen entsprechend weitergeben.
Wenn Sie Interesse haben, Radclub Hart. Und natürlich beginnt die Sicherheit bereits beim Kauf des E-Bikes. Mario Ammann gab uns Tipps.
Es gibt sicher Unterschiede. Fängt schon beim Lenker an, wie breit sollte der sein? Das Sattelhöhe von der Geometrie her, wie sitze ich dann auf dem ganzen Rad und bewege mich fort? Das ist eher eine aufrichte Haltung oder doch etwas sportlicher. Ich denke, das ist auch mit Probefahrten, dann muss das verbunden sein, um das auszuprobieren. Ich denke, danach ist es dann auch wichtig zu wissen, zum Beispiel, dass der Luftdruck enorm mitspielt, auch beim Bremsen danach, beim Bremsweg. Die meisten haben unendlich viel Bar in den Reifen, weil sie denken, das rollt dann besser. Und besser wäre eigentlich 2 bis 3 Bar, sage ich jetzt mal, im normalen Reifen drinnen zu haben. Oder wenn ich schon beim Händler bin, dass ich dann zusätzlich einen Helm kaufe oder eine Jacke, die dementsprechend hell und leuchtet. Ich denke, das wären alles Dinge, die der Sicherheit dienen würden und die man mit wenig Geld auch gut richten könnte.
Neues bei Neustadt am Freitagmittag mit der Wochenzusammenfassung. Wir sind beim Mittwoch, da war das Bundesheer unser Thema. Was wird aus dem Bundesheer, stellten wir die Frage. Es gibt und gab ja letzte Woche eine höchst merkwürdige Diskussion. Ein großes Reformpapier aus dem Verteidigungsministerium wurde präsentiert und Hauptpunkt darin, die militärische Landesverteidigung soll nur noch auf ein Minimum reduziert werden. Neues Betätigungsfeld sei Cyberattacken zu bekämpfen, Katastrophen etc. Nach heftigen Protesten hat dann das Ministerium mit der Verteidigungsministerin zurückgerudert, aber es ist die Frage, was bleibt, was kommt wirklich? Gast bei uns war der neue Militärkommandant für Vorarlberg, Brigadier Gunter Hessel. Und er bezog sich in der prinzipiellen Stellungnahme auf Aussagen der Verteidigungsministerin.
Sie hat jetzt mehrmals geäußert, dass die Landesverteidigung die Kernaufgabe bleibt. Sie hat auch geäußert, dass ihre Vorschläge, sie hat uns da am Freitag, wo wir Militärkommandanten kurzfristig nach Wien beordert wurden, 7 wesentliche Punkte gesagt und die gehen jetzt in den Generalstab zur Beurteilung. Und nach einer ersten Zeitleiste würde ich mal sagen, mit Ende des Jahres werden hier erste realisierbare Vorschläge konkret am Tisch liegen. Das heißt, es gibt Chancen zum Mitwirken, es gibt Zeit, die Dinge in aller Klarheit und Ruhe endlich unter Einbindung des Generalstabs auch zu beurteilen.
Gunter Hessel, der Militärkommandant für Vorarlberg. Die angesprochene Verteidigungsministerin Claudia Tanner gab im Zusammenhang mit dieser Geschichte eine leicht merkwürdige Darbietung ab, muss man sagen. Zuerst hat sie 24 Stunden gar nichts gesagt. Dann ein leicht skurril anmutender Auftritt im Fernsehen. Und am Samstag dann im Ö1-Journal zu Gast, dann endlich eine sachliche Analyse.
Wir haben selbstverständlich die Notwendigkeit, die militärische Landesverteidigung umzusetzen im Inland und auch, das möchte ich an dieser Stelle auch betonen, bei den Auslandseinsätzen, bei unseren Auslandsmissionen. Wir haben aber auch eine Zeit, in der wir auf Eintrittswahrscheinlichkeiten richtig reagieren müssen mit einem modernen Heer, das sich auf diese Eintrittswahrscheinlichkeiten einstellt. Pandemien, Blackout, Cyber, das sind die neuen Bedrohungen, auf die wir uns als österreichisches Bundesheer ausrichten werden.
Sie haben mich zuerst angesprochen auf die neuen Konzepte und neuen Aufgaben. Ja, wir haben die. Stalinger hat das sehr breit, der ehemalige Bundesminister hat das sehr breit kommuniziert mit dem ÖBH 2030. Wir haben Bedrohungs- und Risikoanalysen aktuell aus glaube ich, 2018. Das heißt, da sind alle diese Dinge berücksichtigt. Und wenn ich jetzt auf solche Szenarien komme, wie einer hybriden Bedrohung, dann sind wir in gewissem Maße einsatzfähig. Und wir versuchen jetzt schon seit Jahren und Jahrzehnten mit den wenigen Mitteln, die wir haben, das Beste rauszuholen. Und wenn ich mir das Hochgebirgsjägerbataillon 23 anschaue, ja, dann haben wir jetzt die ersten gepanzerten, geländegängigen Fahrzeuge bekommen, 8 Stück. Brauchen würden wir 30. Aber mit den 8 versuchen wir das Beste zu machen. Wir haben zu wenig Schutzausrüstung. Wir könnten in der Aufklärung eine qualitativ hochwertigere Ausstattung haben und so weiter. Wir haben eine gewisse Ausstattung. Mit dem versuchen wir das Beste. Und in gewissen Einsatzszenarien, wenn sie gewisse Intensitätslevel nicht übersteigen, sind wir natürlich verlässlich handlungsfähig.
Soweit Brigadier Hessel. Was sind aber diese neuen Bedrohungen? Was ist ein sogenannter hybrider Angriff etc.? Da läuft viel übers Internet, dazu kommen Destabilisierungsmaßnahmen im Land bis hin zum Terror. Alles ziemlich vage. Ziemlich konkret wurde Günter Bauer in unserer Diskussion.
Ich glaube, dass man mehrere Bedrohungen im Inland kriegen werden zukünftig und da sind wir einfach nicht gewappnet. Wenn man das anschaut, wir haben unsere Polizei drastisch verringert in den letzten Jahren, da haben wir überall eingespart, Posten geschlossen. Und ein Beispiel, wenn man gerade Stuttgart anschaut, die haben 2,5 Stunden gebraucht, bis sie so viel Polizeikräfte gehabt haben, dass sie überhaupt Parole bieten können. Und wir müssen damit rechnen, dass es in 15 bis 20 Jahren bei uns eventuell auch so ergeben wird. Und da braucht man einfach neben der Polizei noch eine schlagkräftige Eingreiftruppe, wo die relativ schnell da ist. Und da braucht es natürlich auch ein Bundesheer. Eine Landesverteidigung von außen wird nicht mehr viel kommen. Oder? Aber innen wird es, so wie es ausschaut, zu Bedrohungen kommen.
Ich spüre an diesem Anruf und in vermehrten Gesprächen die Sorge der Bürger. Sie haben anscheinend schon verstanden, was hybride Bedrohung bedeuten kann. Und diese, ich sage jetzt mal, gewalttätigen Demonstrationen, die wir teilweise feststellen, Terroranschläge, wie wir es vor wenigen Jahren gehabt haben in Brüssel und in Paris, ist ein Zeichen, dass das Potenzial hier ist. Potenzial heißt, es ist jetzt nicht wahrscheinlich, aber wir müssen uns doch auch auf Bedrohungen ausrichten, die jetzt vordergründig nicht so wahrscheinlich sind, aber die möglich sind.
Und dazu braucht es ausgebildete Soldaten, die auch mit dem Quer umgehen können.
Genau. Okay. Richtig. Und nicht nur mit dem Quer. Wir brauchen, wie ich es zuerst erwähnt habe, Panzerabwehrlenkwaffe. Wir brauchen einen Granatwerfer, mit dem wir zum Beispiel am Terrorszenario ausleuchten können. Wir brauchen Angriffsfähigkeit. Wenn sich isolierte Terroristen irgendwo auf einer Alm verschanzt haben, müssen wir die angreifen und werfen und vernichten können zum Beispiel. Ja.
Aber wie kann man das Bundesheer in die Lage versetzen, dass man hier wirklich eine halbwegs gute Rolle spielen kann? Ohne Geld geht das sicher nicht. Und hier liegt der Ursprung der politischen Debatte. Bei uns in der Sendung kam auch der Wehrsprecher der FPÖ, der Vorarlberger Nationalratsabgeordnete Reinhard Bösch, zu Wort. Er ist selbst Brigadier der Miliz.
Die einzige Reform, die das österreichische Bundesheer derzeit dringend braucht, ist die Budgeterhöhung. Demzufolge haben wir auch einen Antrag, getragen von allen drei Oppositionsparteien, wieder eingebracht, aber auch bei der Budgetdebatte schon, der zum Inhalt hat, dass heuer das Verteidigungsbudget auf mindestens 2,6 Milliarden und im kommenden Jahr auf 3 Milliarden erhöht werden muss, um den Wiederaufbau des österreichischen Bundesheeres wieder auf einen guten Weg zu bringen.
Wir haben das höchste Verteidigungsbudget vom Parlament beschlossen bekommen, das es jemals gegeben hat, in der Höhe von 2,545 Milliarden Euro für das Jahr 2020. Das ist eine Erhöhung im Vergleich zu 2019 von 9,9%.
Klar ist aber auch, dass das Budget, Sie haben es erwähnt, ausnahmsweise heuer höher ist. Das wurde noch unter der Vorgängerregierung größtenteils auf den Weg gebracht. Bis 2023 sinkt es aber wieder auf 0,5 des Bruttoinlandsprodukts, also mehr wird es nicht werden. Also kann man ja eingestehen, dass eine umfassende militärische Landesverteidigung wahrscheinlich nicht mehr drinnen sein wird.
Na, selbstverständlich ist die militärische Landesverteidigung die Kernaufgabe des österreichischen Bundesheeres. Aber dennoch haben wir auch das Regierungsprogramm auf Punkt und Beistrich umzusetzen. Und genau das machen wir jetzt.
Die neue Spannerstädter Woche.
Themen, Meinungen und Hintergründe.
Genau das gab's gestern zur aktuellen Lage am Lehrlingsmarkt. 22% der Betriebe sagen, heuer werden wir keinen Lehrling ausbilden. Die Lehrverträge, die bislang abgeschlossen wurden, liegen um 20% unter dem Wert von 2019. Corona zeigt auch hier Wirkung. Unser Gast gestern, Christoph Jenny, der Direktor der Wirtschaftskammer.
Jetzt gilt es darum, die Betriebe, aber vor allem auch die Jugendlichen bestmöglich auf ihrem Weg in den Lehrberuf zu begleiten. Wir schauen uns, wie bereits erwähnt, in sehr kurzen und regelmäßigen Abständen diese Daten an. Wir analysieren die Daten und wir bringen die Ausbildungsberater, die in der Lehrlingsstelle beschäftigt sind, und das Jugendcoaching beim BIFO zusammen und gleichen dort diese Daten immer ab. Die Ausbildungsberater haben vor allem die Aufgabe, überall dort, wo wir feststellen, dass in einem Lehrberuf mehr Lehrstellen suchen, die als offene Lehrstellen gemeldet sind, aktiv auf Betriebe zuzugehen, sie zu beraten, sie über Fördermöglichkeiten zu informieren und sie so zu motivieren, den einen oder anderen zusätzlichen Lehrling einzustellen. Und das Jugendcoaching, das betreut die Jugendliche und liefert uns dann die Informationen, in welchen Lehrberufen diese Jugendliche noch eine Lehrstelle suchen.
Sagt Christoph Jenny. Herwig Orgler ist Direktor der Polytechnischen Schule in Bregenz. Seine Schüler spüren den Stellenmangel intensiv.
Wir stellen an meiner Schule fest, dass vor allem im Handel-Bürobereich und eben in den Gastroberufen hier Schwierigkeiten auftreten. Es gab Absagen, es gab Lehrstellenzusagen, die immer wieder hinausgeschoben werden. Das heißt also, die Schüler befinden sich in Warteposition. Es besteht eine größere Unklarheit. Ziemlich viele haben im Prinzip nichts. Man weiß also im Moment nicht, wie sich das in den Ferien entwickeln wird. Und ich glaube, dass sehr viele Betriebe genau in diesem Dienstleistungsbereich, im Tourismusbereich, im Handel-Bürobereich, Consulting-Bereich vielleicht noch eine Lehrstelle in Aussicht geben, aber allerdings jetzt noch längere Zeit warten, was für die Schüler Unklarheit bedeutet.
Jugendliche, die zu eng fokussiert sind und die für sich keine Alternativen sehen, die tun sich natürlich auch etwas schwerer im Auffinden eines Lehrberufs. Eine gewisse Flexibilität wird es auf jeden Fall brauchen. Die Wahrnehmung vom Direktor Orgler, was die Büro- und die Handelsberufe anlangt, die teile ich bis zu einem gewissen Grad. Die Wahrnehmung aus dem Tourismus deckt sich mit den Lehrvertragsanmeldungen. Da hinken wir heuer wirklich deutlich hinter dem Vorjahr her. Allerdings aus unserem Kontakt mit den Betrieben wissen wir, dass die Betriebe auch im Tourismus Lehrlinge aufnehmen werden. Allerdings ist dort die Unsicherheit derzeit halt noch besonders groß und deshalb sind die Betriebe noch etwas vorsichtig.
Soweit Christoph Jenny, der Direktor der Wirtschaftskammer. Die Lage am Lehrstellenmarkt spielt auch in ein anderes wichtiges Thema hinein, nämlich Fachkräftemangel. Vor Corona war das ja das bestimmende Thema auf dem Arbeitsmarkt. Deshalb versteht der AK-Präsident Hubert Hämmerle die Zurückhaltung der Betriebe aktuell nicht.
Für mich ist wichtig, dass sich ein Betrieb nicht die Frage stellt, ob er heute einen Lehrling ausbildet, auch vielleicht in einer schwierigen Situation, sondern ob er in 3 bis 4 Jahren, weil so lange geht die Lehre, schlussendlich einen Facharbeiter braucht. Und wenn er in 3 bis 4 Jahren denkt, dass er einen Facharbeiter braucht, dann muss er ihn heute beginnen auszubilden. Und die zweite Sicht ist natürlich die der Jugendlichen. Es ist eine Katastrophe, wenn wir jetzt einige Jugendliche zurücklassen. Und der teuerste Weg, den man gehen kann, ist immer, dass die Jugendlichen dann keine Arbeit finden und irgendwann im Sozialsystem sind und vom Staat erhalten werden müssen, weil ihre Berufskarriere nicht gestartet werden konnte. Im Augenblick reden wir von bis zu 400, 500 in Vorarlberg, die es im schlimmsten Fall treffen könnten, die halt im Augenblick keine Möglichkeit haben, die Lehre zu beginnen und gerne eine machen würden. Und die bleiben vielleicht auf der Strecke.
Man darf aber eines nicht vergessen, nämlich die Struktur der Ausbildungsbetriebe in Vorarlberg. Und die ist doch sehr stark geprägt von kleinen und mittleren Ausbildungsbetrieben. Ja, ca. 48% der Ausbildungsbetriebe bilden einen Lehrling aus. Wenn wir die Betriebe zusammenfassen, die bis zu 5 Lehrlinge ausbilden, dann sind wir schon bei 88%. Und gerade diese kleinen Betriebe, die überlegen es sich natürlich gut, ob in unsicheren Zeiten sie es schaffen können, einen Lehrling auszubilden oder nicht. Und ich bin überzeugt, da übernimmt jeder Betrieb auch Verantwortung. Wenn er sich nicht sicher ist, dann lässt er es halt. Mit dem Blick auf die gesamte Wirtschaft gebe ich dem Hubert Hämmerle vollkommen recht. Es geht um die Jugendlichen, es geht um die Fachkräfte der Zukunft. Wir hatten vor der Corona-Krise das Fachkräfteproblem als eines der größten Probleme der Wirtschaft und das Fachkräfteproblem wird uns auch nach der Corona-Krise wieder begleiten.
Christoph Jeni, soweit bemerkenswert. Für mich war die Sendung gestern in dem Sinn, dass während der ganzen Stunde durch die Anrufer keine einzige Lehrstelle gesucht wurde. Es hat sich niemand bei uns gemeldet, der gesagt hat, ich sollte eine Lehrstelle haben. Dafür wurden jede Menge Lehrlinge gesucht. Zum Beispiel hier der Anruf von der Frau Leitner vom Autohaus Leitner in Fussach. Sie sucht Kfz-Techniker.
Wir haben jetzt eigentlich 0 Bewerbungen, muss ich sagen. Wir werden aber weiterhin ausbilden. Unser Problem ist immer das, dass die Lehrlinge zu schwach in der Schule sind. Also ich habe jetzt zurzeit auch wieder 2 Lehrlinge, die mit der Wirtschaftskammer die Nachhilfe gehen. Also es sollten einfach Lehrlinge sein, die auch von der Schule her sich nicht so schwer tun. Also nicht Bewerbungen nur mit 4er und 5er.
Ja, das ist ein Phänomen, das die Ausbildungsbetriebe in den letzten Jahren schon immer wieder an uns zurückmelden. Das ist auch heuer nicht anders. Da hat die Corona-Krise nichts verändert und daher müssen wir auch heuer davon ausgehen, dass es natürlich Jugendliche geben wird, die vielleicht für eine Lehrstelle nicht geeignet sind. Mhm. Was die Frau Leitner angesprochen hat, Kfz-Techniker ist bei den männlichen Jugendlichen der drittbeliebteste Beruf und ich habe insoweit für Sie eine erfreuliche Nachricht. Ich habe mir heute noch die Daten der Lehrstellensuchenden angeschaut und gerade im Bereich Kfz-Technik sind es, glaube ich, 20 Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen. Ja, sie kann sich an das Arbeitsmarktservice wenden, weil die Lehrstellensuchenden dort gemeldet sind. Sie kann sich aber auch an uns wenden und wir koordinieren das dann mit den Jugendcoaches.
Noch ein paar Reaktionen zu den Sendungen dieser Woche. Vor allem die Maske hat es den NBN-Hörern immer wieder angetan. Die Andrea Domik schreibt, für mich war das Tragen der Maske im Handel als Verkäuferin ein Horror, wenn ich körperlich arbeitete, die Ware abladen etc. verräumen musste. Dann kam ich ins Schwitzen, hatte auch des öfteren Kopfschmerzen. Wenn Leute die Maske zu nah am Mund hatten, war das Problem des Verstehens. Ich liebe meinen Beruf, aber wenn sie wieder im Handel eingeführt wird, die Maske, weiß ich nicht, wie ich mich dann entscheide. Noch einmal das Thema Maske von der Tanja Muxel. Sie schreibt, ich trage die Maske auch weiterhin beim Einkaufen. Erstens schütze ich damit eventuell ein Familienmitglied, welches zur Hochrisikogruppe gehört. Zweitens tut sie mir nicht weh. Und drittens vermittle ich auch visuell den gewünschten Abstand. Da hat die Tanja Muxel durchaus recht. Dann noch das Thema Bundesheer, umstrittenes Konzept. Vom Rudi aus Lustenau, er schreibt, war diese Aktion der ÖVP wirklich ein Ablenkungsmanöver vom Kurzauftritt im Ibiza-Untersuchungsausschuss oder nur schrecklicher Dilettantismus? Beides ist schlimm, trotzdem hoffe ich, dass es Zweiteres war. Wir sind ja viel gewöhnt, aber so eine sensible Sache wie die Zukunft des Heeres für üble Parteimachenschaften zu missbrauchen, das wäre dann richtig schäbig, schreibt der Rudi aus Lustenau. Vorarlberg ORF.at, unsere Angebote von NBN finden Sie unter der Rubrik Radio Vorarlberg links oben. kann man auch die Sendungen nachhören, eine Woche lang. Und damit der Blick auf Montag. Der Weg aus der Krise. Gast bei uns ist der neue Präsident der Industriellen Vereinigung Österreichs, der steirische Unternehmer Georg Knill. Er sagt unter anderem, wir kommen nur mit Wachstum aus der Krise. Welche Rolle hier Klimaschutz und Arbeitnehmerrechte spielen, das werde ich ihn fragen. Am Montag ab 13 Uhr. Freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Bis dann.